hoffe, dass ihr mich zuhause auch versteht. Dass ihr auch mitbekommt, was ich euch mitgebracht habe. Und zuallererst möchte ich noch schnell einfach auch so ein riesen Lob über diese Gemeinde aussprechen. Also ehrlich, jetzt, ich fange mit etwas ganz Simplem an. Adina, komm du mal schnell führen. Überrascht sie, ich habe ihr es nicht gesagt, sie weiß es nicht. Du darfst auch die Maske schnell abnehmen, dass wir dein Gesicht sehen. Adina durfte 10 Jahre, also ihre ersten 10 Jahre in dieser Gemeinde erleben. In dieser Zeit hat sie Jesus gefunden und als ihren Herrn angenommen. Sie fängt nächstes Sommer bei uns in der Jungschar als Leiter an und darum würde ich sagen, die Gemeinde hat ihren Job echt gut gemacht. Echt cool. Danke vielmals. Ja, der Applaus ist eigentlich für euch selber. Vor 4 Jahren bin ich da auf Knall und Fall aus der Gemeinde ausgestiegen mit der ganzen Familie. Aus der Gemeindeleitung raus. Der Robert hat wahrscheinlich jetzt noch ein paar Nachwehen von dort. Es war dort sehr überraschend gewesen, dass wir den Eindruck bekommen haben, wir sollen die Gemeinde wechseln. Aber ich habe wirklich eine riesengroße Zeit erleben in dieser Gemeinde. Wir als ganze Familie dürfen in dieser Gemeinde ganz viel lernen und auch prägen. Und die Räume, die wir jetzt hier gebaut haben, wir sind kurz vorher sind wir aus dieser Gemeinde raus. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass ihr die Heime ja auch noch hier würdet hocken, dann könnt ihr ja schon bald wieder bauen. Das ist mega cool, vor allem weil ich auch ganz viele Gesichter da drinnen noch nicht kenne. Und ich freue mich darauf, euch mal kennenzulernen. Genau. Also wirklich, die Gemeinde hat einen Weg, die ist gewachsen, die Gemeinde hat Feuer. Ich spüre das sehr stark. Ich bin mit Christian Zwicky ein bisschen unterwegs. Hier im Wieland sind wir als Pastoren verbunden. Und es ist enorm schön, immer wieder zu hören, was ihr wieder für einen Zug habt und was ihr wieder Neues macht oder was ihr bewährt festhebt, wo man sieht, dass es blüht. Das ist echt herrlich. Der Rest von meiner Familie kann leider nicht da sein. Und zwar, weil einfach unsere Kinder dürfen entscheiden, was sie wollen. Und die Kinder haben einfach gefunden, wenn es kein Kinderprogramm hat, gehen sie lieber bei uns in die Kirche. Und Susanne ist mit ihnen mitgegangen, aber sie lässt euch natürlich ganz herzlich grüßen. Ja, es ist mega schön, wieder da zu sein. Wie schon gesagt, ich habe eine Zeit mit euch verbracht. Das hat mich selber auch geprägt. Darum möchte ich euch gerade mal von meinem grössten Lapsus erzählen, seit meiner Anstellung in der IMK Wieland. Also bei uns ist es so üblich, dass der Predigt macht, also solange wir sind, die Angestellten, machen wir eine Gesamtmoderation. Also wir führen durch den ganzen Gottesdienst, so ähnlich, wenn ihr es so in der Landeskirche kennt, oder? Da steht der Pfarrer führen, von Anfang bis zum Schluss. Das ist bei uns auch so. Und ich hatte also meinen ersten Gottesdienst in der Sommerferien, wo ich gemacht habe, den ganzen Gottesdienst, und dann voller Euphorie, total nervös, etwa so nervös, wie ich jetzt bin übrigens, komme ich führen auf die Bühne und sage so, herzlich willkommen, ich begrüße euch alle ganz herzlich in der IMK Wieland. Ich habe da innen, glaube ich, unzählige Moderationen gemacht und immer mit FWG Henker begrüßt. Und das ist mir rausgekommen. Ich habe mich ja können versaufen im Boden, aber es war super gewesen. Also einfach so viel zum Thema, wenn man mal geprägt ist, dann ist das drinnen. Ja, Prägung, Identität, das ist auch so ein bisschen das Thema von heute Morgen. Der Adrian hat schon wunderbar darauf eingeführt. Und ich will gerade starten. Technik, kurze Frage, mit dem DVD, klappt das? Können wir ausprobieren, aber ich muss zuerst noch etwas dazu sagen. Ich habe einen Ausschnitt mitgebracht von einem Film. Der Film heisst auf Deutsch übersetzt Überwinder. Ist aus der kitschigen, christlichen Filmserie von den Kendrick Brothers. Ich liebe diese Filme, sie sind kitschig. So wie Gott ja auch ist. Also ich meine, wenn mir einer sagt, ein Sonnenuntergang auf einem Foto ist kitschig, dann hat er vielleicht noch nie richtig einen gesehen. Weil auch live sind die Kögel nämlich auch kitschig. Und so finde ich auch, ist Gott mega kitschig zwischendurch, was er macht in der Natur draussen. Und ich habe einen Filmausschnitt aus eben so einem für die einen kitschigen christlichen Film mitgebracht. Aber es ist so, mich hat der Film so richtig gepackt. Ich habe den mit unseren Unti-Kids dann auch geschaut, den Herbst. Es ist echt krass cool. Es geht um Überwinden. Und wir sehen da die Situation vom, der jetzt gerade Maus drauf ist, das ist ein Coach, der hat eigentlich ein Basketballteam, aber in dem Dorf, wo er arbeitet, als Schulleiter an einer christlichen Schule, also als Coach-Trainer für Basketball, ist gerade eine grosse Firma zugegangen, eine Industrie, und ganz viele Leute sind weggesügelt. Sein Basketballteam ist zusammengefallen und Schulleiterin hat ihn unbedingt behalten und hat gesagt, schau, dann trainier du doch das Crosslauf-Team. Crosslauf kennen wir da, glaube ich, nicht. Crosslauf, das geht in der Regel so über 5 Kilometer, ist der Standard-Crosslauf. Das ist wirklich Crosslauf, da geht man querfeld ein, auf und runter. Und das, die müssen das auf Speed machen, weil 5 Kilometer ist nicht viel. Nein, 5 Kilometer für die einen vielleicht schon. Für die selber nicht. Und darum gehen die auf Speed querfeld ein. Das ist sehr spannender Sport, eigentlich aber ein totaler, so ein nebensächlicher, so für nichts. So. Aber er hat so ein Team und stellt sich am Schluss heraus, dass er nur eine hat in diesem Team. Und die hat noch Asthma. Es ist für ihn, die Welt geht unter. Wirklich. Und er ist dann einmal mit seinem Pastor aus seiner Kirche ist er ins Spital gegangen und dann per Zufall in das Zimmer gestürchelt von dem, der da liegt. Das ist ein blinder Mann, der stellt sich dann heraus, dass er eigentlich Crossläufer war, als er noch fit war. Und dann nachher kommen sie ein bisschen ins Gespräch und am Schluss vom ersten Gespräch sagt dann eben der Trainer sagt dann dem Patienten, okay, also ich muss jetzt gehen, ich wünsche einen guten Tag und ja, ich bete für dich. Und er sagt dem auf dem Bett, ich bete für dich und ist gegangen. Und ein paar Tage später, weil er eben gewusst hat, er ist ein Crossläufer, hat er gefunden, ich komme dich wieder besuchen, ich will mehr von dir wissen. Und hat angefangen mit ihm über Crosslauf austauschen. Und dann ist nachher eine spannende Frage von diesem Patienten gekommen. Und zu der kommen wir jetzt. Film ab, wenn möglich. Und ich hoffe, dass ihr es auch daheim mitbekommt.
John, wenn ich Sie frage, wer Sie sind, was fällt Ihnen als erstes ein?
Ich bin ein Basketballcoach.
Und wenn Ihnen das genommen wird?
Naja, ich bin auch Geschichtslehrer.
Okay. Nehmen wir das auch weg. Wer sind Sie?
Naja, ich bin ein Ehemann, ich bin ein Vater.
Und Gott bewahre, dass sich das hier ändern wird. Aber wenn doch, wer sind Sie?
Ich verstehe dieses Spiel
nicht. Das ist kein Spiel, Mann. Wer sind Sie?
Ich bin ein weißer, männlicher Amerikaner.
Ja, das ist man sicher. Sind Sie sonst noch was?
Naja. Ich bin Christ.
Und was bedeutet das?
Das bedeutet ein Jünger Christi.
Und wie wichtig ist Ihnen das?
Es ist von großer Bedeutung.
Interessant. Dass es so weit unten auf Ihrer Liste steht.
Okay, warten Sie mal. Ich hätte Christ auch ganz leicht zuerst sagen können.
Ja, aber das haben Sie nicht. Hören Sie, John. Ihre Identität finden Sie in dem Sie Ihr Herz schenken. Es klingt nicht so, als stünde Gott an vorderster Stelle.
Nennen Sie mich etwa einen schlechten Christen?
Lassen Sie mich etwas direkter sein. Letztes Mal, als Sie hier waren, da sagten Sie, Sie würden für mich beten. Haben Sie das?
Nein.
Nein. Als jemand, der Gott zu kennen glaubt, verhalten Sie sich wie jemand, der es nicht tut. Und da frage ich mich, wovon haben Sie sich definieren lassen, als Sie Ihr Team verloren haben? Waren Sie nicht nur enttäuscht, Sie waren am Boden zerstört. Etwas oder jemand hat immer den ersten Platz in ihrem Herzen. Aber wenn Sie Ihre Identität in dem sehen, der Sie erschaffen hat, verändert das völlig Ihren Blickwinkel.
Ganz entspannender Mann, der Schwarze oder der Dunkle. Oder, ja, ich muss immer aufpassen, wie man dem sagt. Aber ein mega spannender Mann. In dem Film kommt es noch ganz stark raus. Das ist ein Mensch, der in Drogen gelebt hat und ein richtig schlimmes Leben gehabt. Und der liegt jetzt kurz vor dem Sterben im Bett und ist so Feuer und Flamme für Gott. Das ist, also wenn er mal so einen kitschigen christlichen Film, ich sage es ganz bewusst, wenn ihr schaut, zieht euch den Overcomer einmal rein, das, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Das ist, Man könnte den Film schauen, das wäre gerade so gut. Ja, aber wie oft ist es jetzt vielleicht dir schon gegangen, dass du irgendwo stehst, irgendwo im Gespräch inne bist und dann früher oder später und vielleicht trüllt es mit dir rein, weil du hast vielleicht auch ein Anliegen, dass jetzt dein Gegenüber doch auch irgendwie suchst und lechzisch so nach einer Möglichkeit, dass dein Gegenüber irgendetwas fragt, wo du anhängen kannst und sagen, weißt du, ich bin eben Christ. Kennst du den Gedanken? Weißt du, wenn du so das Gefühl hast, es ist doch eigentlich mein Auftrag, es ist doch mein Job, dass ich den anderen Menschen Jesus näher bringen. Das ist ja der Auftrag, den ich glaube, den spüren wir alle irgendwo innen ein bisschen. Die einen können das ist für sie, die gehen einfach raus, gehen Leute, gehen vor dem Mikro, vor dem Vor, ist egal, und die machen das. Und meins ist es überhaupt nicht. Und dann hoffst du so, dass du irgendwann im Gespräch innen irgendwo mal so ein bisschen an den Punkt ankommst, dass du dem Gegenüber mal könntest sagen, ja, weißt du, ich gehe eben am Sonntag in die Kirche. Wieso? Ja, weißt du, ich glaube eben an Gott. Aha. Und so hoffst du dann, dass du so ein bisschen deinen Job kannst erfüllen und sagen, ich bin Christ. So ein bisschen als Identitätskarte, oder? Zum sagen, ich bin halt eben Christ. Wenn ich auf mein Leben schaue, dann ist es so, dass ich doch ab und zu so ein bisschen den Gedanken hätte oder denke, es wäre doch eigentlich noch gäbig, wenn das irgendwie passiert. Das müsste ja wie natürlich sein. Ich will es ja niemandem aufdrücken. Es wäre doch sowieso, wenn du so die verschiedenen Evangelisationsschulungen liest und los ist, es gibt eben frontal oder dann gibt es eben die, wo es darum geht, dass eigentlich dein Gegenüber Interesse zeigt. Dass wir es nicht ihm über den Kopf ziehen, sondern dass dein Gegenüber eigentlich dich herausfordert, zum sagen, ja, weißt du, ich habe da eben etwas, das ist besser wie und so weiter, was es denn da für Möglichkeiten gibt. Aber interessant wäre ja eigentlich nochmal zurück auf das Thema Christ. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das soll wagen, aber so eine offene Runde, nein, eine offene Runde machen wir jetzt nicht, aber woher kommt der Begriff Christ? Ich könnte mir vorstellen, die einen von euch wissen das natürlich pfeifen gerade genau und andere, oder nicht so genau, woher kommt das? Woher kommt die Bezeichnung Christ? Was meint ihr? Ist natürlich eine Ableitung von Christus, natürlich. Also natürlich, ja, wichtig. Und irgendeiner Gemeinde? Was, wo? Also da in Zürich, oder? Sehr gut. Antiochia. Und wer war der? Der Paulus und der Barnabas. Wir lesen das in der Apostelgeschichte 11, 26. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Und jetzt kommt eben spannend, wie denn das nachher übersetzt wird. Es steht nämlich in einer Bibel, und das ist für mich so ein bisschen herausfordernd, nachher zum Beurteilen, ja, wer hat denn jetzt das zuerst mal gesagt? Es steht nämlich in einer Übersetzung, hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Mir stellt sich nämlich die Frage, ist das dort mal etwas gleich gewesen, wie man vor ein paar Jahren uns Stündler gesagt hat? Mir stellt sich nämlich die Frage, ist eventuell Christen eher ein Ruf gewesen? Verruf? Und da habe ich doch auch keine Antwort gefunden, aber es gibt so Auslegungsmöglichkeiten über den Vers, die sagen, Christen ist eigentlich ein Nachruf gewesen, also eigentlich mehr ein, ja, weißt du, Christen, die Jesus Christus nachlaufen. Und wir bezeichnen uns heute stolz als Christen. Ich wollte das nicht in Frage stellen und jetzt dein Lebensbild über den Haufen rühren. Aber für mich ist schon ein bisschen die Frage aufgetaucht, ist denn das jetzt so wichtig, dass ich mich überhaupt einordnen kann in das Thema? Oftmals geht es nämlich einfach darum, dass wir uns beschreiben können. Sei es in einem Club, wo wir tätig sind, oder in einer Gemeinschaft, wo wir sind, in einem Schachclub, in einem was ich auch immer. Aber es geht darum, dass wir in der heutigen Zeit für alles einen Begriff brauchen, um uns zu erklären. Wenn wir gegen raus treten wollen, brauchen wir einen Begriff. Da muss man doch etwas können sagen, wo man nachher kann dahinter stehen kann, oder wo nachher jeder weiss, was ich jetzt meine. Und dann heisst es halt, ja, ich bin eben Christ. Ist es dann so wichtig, dass wir das können? Ist es enorm, gehört das dazu zu unserem Leben als Nachfolger Jesu, dass wir uns können bezeichnen? Frage in die Runde, nehmen Sie mit. Spannend ist nämlich, in der ganzen Zeit der Evangelien ist nicht von Christen redet. Eben, erst in Antiochia. Und das war dort. Der Paulus und der Barnabas haben mehr als ein Jahr, stellt euch mal vor, die sind mehr als ein Jahr einfach in Antiochia gewesen und haben dort gewirkt und geschafft und Gemeinde gebaut. Und ich kann mir einfach vorstellen, die Gemeinde hat richtig Fahrt aufgenommen unter diesen zwei. Weil es einfach, die sind unterwegs gewesen. Und dann hat das eine Bewegung gegeben. Und was passiert mit einer Bewegung? Eine Bewegung wird beobachtet von außen. Und dann braucht es plötzlich einen Titel für diese Bewegung. Und dann hat es vielleicht Christen geheißen. Im Neuen Testament, am Anfang bei den Evangelien, lesen wir nämlich, dass Jesus immer von den Jüngern redet. Und auch die Evangelienschreiber, die reden von den Jüngern. Auch dort hat es mal noch einen kurzen Ausflug gegeben in eine Schimpfbezeichnung. Man hat ihnen nämlich auch die Nazarener gesagt. Natürlich, oder? Wegen Jesus von Nazareth. Und im Neuen Testament später, der Paulus und die anderen Briefe, die reden. Wisst ihr, wie viel Mal das Christ überhaupt vorkommt in der Bibel? Eine Hand langt. Und Jünger steht über 150 Mal. Einfach, finde ich mega cool. Und in den Briefen redet man viel mehr von den Heiligen, von den Jüngern und von an Christus Jesus Gläubigen. Und das finde ich viel schöner als der Christ. Also ich jetzt persönlich. Aber wie gesagt, die Bezeichnung Christ ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Was ich uns mitgebracht habe, und das ist auch eine Inspiration aus dem Film raus, wo ein junges Mädchen den Auftrag bekommt, einmal in der Bibel nachzulesen, wer sie denn in Jesus' Augen ist. Und wir lesen das im Epheser 1. Für die möchten, das geht ein bisschen länger, ihr dürft aufschlagen. Oder einfach zuhören und schauen. Wir haben da vorne eine Folie mit diesen Zusprüchen. Und es ist schön, im Epheser 1, Vers 3 bis 14 hat es, schaut mal, das sagt Jesus über uns. Es ist eigentlich ein sehr unscheinbarer Text. Es ist ein Grußtext, wo der Paulus an die Epheser schreibt. Er sagt, er grüßt sie mit dem ganzen ersten Kapitel. Aber es ist so schön, dass wir da innen sehen, der Paulus beschreibt, wie uns Jesus sieht und wie Jesus zu uns steht. Und das nehmen wir jetzt ganz kurz ein bisschen auseinander. Wir lesen nämlich im dritten Vers, dass wir Gesegnete sind. Eine andere Übersetzung sagt, wir sind beschenkt. Eine andere sagt, wir sind voll des geistlichen Segens. Der Burner, also wir können eigentlich jetzt schon hören. Es ist ein Segen über uns. Da kannst du machen, was du willst. Über dir liegt ein Segen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Im vierten Vers sind Gott drei knallharte Aussagen über dich. Volle Segel kommt er drin und sagt, du bist erwählt. Andere Übersetzungen sagen, du bist auserwählt. Auserwählt, hey, zieht euch das mal rein. Wenn ihr, wenn ich zu denen gehört habt, die im Sportunterricht immer die Letzten gewesen sind, die aufgerufen worden sind. Aber jetzt seid ihr auserwählt, verstehst du? Jetzt bist du der Erste, der genannt wird. Jeder da innen ist der Erste, der genannt wird. Du bist ausgesucht als der Erste. So eine schöne Zusage. Du bist heilig, du gehörst ihm. Heilig ist gleichgesetzt mit du gehörst ihm. Wir könnten nicht Jesus hören, wenn wir heilig wären, aber wir können auch nicht heilig sein, ohne ihn zu hören. Das ist zusammen, das gehört zusammen. Und dann habe ich vier Übersetzungen nebeneinander gehabt und das ist spannend, das ist die erste Aussage, ist dann das gewesen, wo viermal unterschiedlich dargestellt und übersetzt wird. Viermal ganz anders dargestellt. Die eine Übersetzung sagt, wir sind untadelig. Die andere Übersetzung sagt, wir sind tadellos. Das ist ja eigentlich fast das Gleiche. Nachher sagt eine Übersetzung, wir sind fehlerlos. Und dann kommt eigentlich etwas, wo ich, das passt ja gar nicht so drin, wenn man das so, ich bin jetzt nicht Germanistiker oder so, aber befreit ist ja eigentlich ganz etwas anderes wie fehlerlos. Aber ich finde es so schön, was da damit gemeint ist. Wir sind fehlerlos, weil wir befreit worden sind. Eigentlich könnte man es zusammennehmen. Wir haben jetzt keine Fehler mehr, weil wir sind jetzt befreit. Bevor wir ein Leben mit Jesus eingehen, sind wir nämlich nicht befreit. Aber wir sind jetzt befreit. und darum sind wir jetzt fehlerlos. Egal, ob du morgen oder heute Nachmittag schon wieder stürchelst, ab irgendetwas, das dich herausfordert, du bist befreit. So eine starke Zusage in einem Kapitel, wo man einfach überfliegt, wie es ein Grußwort an die Gemeinde ist, finde ich echt schön. Im 5. Vers, da sehen wir, du bist vorherbestimmt, sein Kind zu sein. Vorherbestimmt, da tut man sich schwer theologisch. He? Da kommen dann schnell die Fragen auf mit, ja, aber wenn ja Gott schon gewusst hat, dass du und du und du und du einmal, was ist denn mit dem und dem und dem? Auf die Frage gehe ich jetzt nicht ein. Da könnte man den ganzen Tag diskutieren und da habe ich selber auch noch keine Antwort und ich werde wahrscheinlich nie eine haben. Aber das ist Gott. Aber du, und jetzt schau einfach einmal auf dich und dein Leben. Du bist von Anfang an her vorbestimmt gewesen, sein Kind zu sein. Nimm es einfach an. Es ist so. Im 6. Vers, eben, warum? Du bist begnadet. Über uns ist Gnade erwiesen. Über dir ist Gnade erwiesen. Das ist im Fall kein Witz. Wenn wir an die Bibel glauben, dass das Wort von Gott ist, dann glauben daran, dass du über deinem Leben ist Gnade. Wir sind erlöst. Im 7. Vers. Oder eben, wir haben die Erlösung. Wir haben die Erlösung. Das ist für mich nicht so greifbar, wie ich bin erlöst. Aber ja, so sind es, die Übersetzungen. Aber es ist ja ungefähr das Gleiche. Im Vers 7 immer noch. Uns ist vergeben. Also ich bin vergeben. Wir können wirklich sagen, ich bin vergeben. Meinem Leben, mir ist alles vergeben. Und zwar sagt die eine Übersetzung Vergebung von Vergehen, die andere Übersetzung Vergeben von Sünden und die dritte sagt die Vergebung von Verfehlungen. Und alle meinen es gleich. Alles, was du da hast und auch alles, was du noch wirst tun, das ist dir vergeben. Das ist bereits schon passiert. Wir sind beschenkt mit Weisheit und Erkenntnis. Zum Wort Erkenntnis komme ich später noch dazu. Ich habe gelernt, das ist zweischneidig. Wir sind als Erben eingesetzt. Sprich, wir sind als Erbe gemacht. Oder wir haben das Erbe erlangt. Und eine andere Übersetzung sagt dann noch, wir haben Anteil am Heil. Wir haben Anteil am Heil. Hey, überleg mal, du kommst ein Stück vom grossen Kuchen über. Ja. Wir sind nicht Besucher im Himmel. Wir haben Anteil am Himmel. Lass dir das mal auf der Zunge vergehen. Da gibt ein warmes Herz. Wir haben einen Anteil am Himmel. Das steht da. Nicht nur, wir sind dann auch dort und dürfen so wie ihr jetzt als Gäste mitmachen. Im Himmel oben stehen wir alle da vorne. Wir haben alle einen Teil an dem, was dort passieren wird. So schön. Wir sind das Lob von seiner Herrlichkeit. Also wir preisen seine Herrlichkeit. Und natürlich könnt ihr jetzt meinen, ja gut, aber mein Leben ist jetzt vielleicht nicht immer so ein Preisen von seiner Herrlichkeit. Wenn meine Arbeitskollegen mich an mich sehen, wenn ich gerade so nicht so... Aber auch in dem Sinne bist du, auch in dem Sinne ein Lob seiner Herrlichkeit. Vor allem, wenn du dann eben vielleicht auch nachher kannst anstehen und sagen, hey, das, was ich da vorher gesagt habe, tut mir von mega leid. Und wenn dann der andere aus den Fugen rausgeht, weil jetzt du kommst, hey, das ist Herrlichkeit. Das ist so ein kleines bisschen. Praktisch ein bisschen Herrlichkeit, die wir dürfen in die Welt rausgeben. Und jetzt kommt auch etwas sehr Spannendes, das ich auch lernen durfte. Wir sind das Evangelium von unserer Errettung. Ich rede nicht mehr vom Matthäus-Evangelium oder vom Lukas-Evangelium. Weil das ist nicht ihr Evangelium, das sie dort schreiben. Das ist das Evangelium von Jesus. Weil Evangelium ist ja eigentlich wie, was ist das Evangelium? Das ist ein Zeugnis, das ist ein Lebensbericht. Oder ein, so, das muss ich, geht in die Richtung. Jetzt geht der genaue Begriff nicht draussen. Aber, und das geht nicht um den Matthäus. Das ist eine kleine Spitzfindigkeit, ich weiß. Aber es ist das Evangelium von Jesus. Nach Matthäus. Nach Lukas. Und darum, du bist dein eigenes Evangelium. Du bist das Evangelium von deiner Errettung. Also dein Leben rettet eigentlich, macht Zeugnis von deiner Errettung. Ob du jetzt willst oder nicht, das macht es einfach. Die Frage ist jetzt halt, was denn die anderen für ein Evangelium in deinem Leben lesen. Aber Das ist wieder ein anderer. Und dann das letzte, der letzte Vers, der geht dann eigentlich im 14. Vers hin, den ich nachher möchte lesen. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Also uns ist das Siegel aufgedruckt, Eigentum Gottes. Ich war in Kanada, 5 Monate in meiner jungen Jahre. Das ist auch noch so eine Station, ich weiß gar nicht, ob du das gesagt hast, ich glaube nicht. 5 Monate in Kanada, kurz vor dem Hochzeit, hat mich meine Frau hat mich noch vorgeschickt und gesagt, schau, dass du mal noch selber auf deinen eigenen Beinen stehst. Also nichts gegen meine Mami, gell? Also, aber man hat da so ein bisschen mir nachgelegt, bevor du doch zu deiner Frau in den Haushalt gehst, geh doch mal noch selber etwas machen. Ja, und dort ist es üblich. Also wenn du dort deine Kälber nicht brandmarkst, dann hast du irgendwann ein Problem, dann findest du es irgendwann nicht mehr. Also dort tut jeder auf dem Gesäß hinten Stempel drauf und dann ist das deins. Und genau so macht Jesus mit uns. Und mit dem Heiligen Geist, den er uns gegeben hat, hat er genau das gemacht. Er hat dir auf die Stirn sein Brandmal gesetzt, das sehen wir nicht visuell. Aber in der unsichtbaren Welt sehen sie das, dass du zu Gott gehörst. Das steht da. Uns ist das Siegel aufgedruckt, wir sind sein Eigentum. Wir gehören ihm. Und die unsichtbare Welt, die weiss das. Jeder von dort umeinander schwirrt, der weiss das. Du gehörst Gott, wenn du dein Leben ihm gegeben hast. Und im Vers 14, so schön, der Heilige Geist ist gewissermaßen, und jetzt kommt noch mal das, ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. So schön. Nicht erst, wenn wir im Himmel sind, haben wir Teil an dem Erb vom himmlischen Reich. Wir haben es jetzt schon. Der Heilige Geist in dir innen ist schon die erste kleine Anzahlung an das Erbe, wo du mal wirst eingehen. Also er ist uns gegeben, geschenkt und ist Anteil, macht, dass wir Anteil haben am Himmel. Wenn jetzt du diese Sachen liest, wenn ich ein bisschen ausgeführt habe, da gibt es sicher den einen oder anderen Zuspruch, der springt dich gerade an. Und der hat dich jetzt vielleicht gepackt. Und vielleicht hat dich alles gepackt. Dann will ich dich trotzdem ermutigen. Weißt du, da rede ich jetzt einfach aus meiner Erfahrung. Wenn du alles willst, hast du am Schluss nichts. Weil dann möchtest du dich auf alles fokussieren und möglichst alles aufsaugen. Ich bin ein bisschen so ein Schwamm. Und am Schluss merkst du, hey, und wo ist jetzt das Schwergewicht? Es bleibt gar nicht wirklich. Darum möchte ich dich ermutigen, du kannst den Epheser 1 auch einfach in Ruhe einmal durchgehen. Du kannst nimm 1, 2 Sachen raus und freu dich an dem. Freu dich an dieser Aussage. An den 1, 2, wo du findest, das bringt es auf den Punkt für mein Leben. Und dann bist Jesus dankbar. Bist Gott dankbar über den Zuspruch. Ganz speziell für das. Und ja, in meiner Anstellung, die ich jetzt hier in der EMK habe, bei uns ist mir nahegelegt worden, dass ich doch auch noch einen Coach soll mir anlachen soll. Und das hat eigentlich mir schon recht zugesagt, weil ich bin der Meinung, ich habe schon immer wollen, also einfach so einen geistlichen Vater oder einen geistlichen Coach haben, der mir einfach auch ein bisschen hilft, der schon ein paar Jahre länger irgendwo in der Kirche ist. Und jetzt haben sie mir es verordnet und jetzt habe ich so einen und das ist super. Und der hat mich ein bisschen herausgefordert, letzte. Der hat mir nämlich Aufgabe gegeben und gesagt, wenn du dann einmal mit 80 auf einer, stell dir vor, du bist 80 und du hockst auf einer Parkbank in einer schönen Allee und du denkst über dein Leben an, was würdest du sagen über das Thema Sinn, Religion, Selbstverwirklichung? Was würdest du sagen über Körper, Gesundheit und Erholung? Was würdest du sagen über Kontakt, Familie und Freunde? Und was würdest du sagen zu deiner Vergangenheit über Leistung, Arbeit, Karriere? Und er hat mir natürlich dann gesagt, ja, ist natürlich ein Trick, oder? Die Ding ist natürlich, wenn ich später mir überlege, was ich erlebt habe, dann versuche ich eigentlich zu beschreiben, was ich jetzt gerne möchte. Ja, hat etwas, oder? Und nachher hat er mich herausgefordert und gesagt, und jetzt über deine Vision vom Leben tun, ein Bild malen, basteln oder was auch immer. Und wenn das nichts ist für dich, dann lass es im Internet eins ab. Und ich bin tatsächlich wirklich nicht kreativ. Und dann bin ich ins Internet geschaut. Ich habe das Bild gefunden im Internet. Und zu dem Bild muss ich euch jetzt noch zwei, drei Sachen sagen. Das Bild, das hat damit zu tun, dass es da Bäume gibt. Ich habe nämlich einen guten Freund, wo ich mit ihm jetzt seit einem Moment unterwegs sein darf. Und wir treffen uns alle zwei Wochen treffen und tauschen über ein Buch aus. Ich durfte es aussuchen, er hat es besorgt. Und mir hat mir einmal nachgelegt, lies doch mal die zwei Bäume. Wer kennt das Buch? Oh, da ist Nachholbedarf. Da ist Nachholbedarf. Es geht nämlich um den Baum der Erkenntnis und um den Baum vom Leben. Der Baum der Erkenntnis ist ja eigentlich nichts anderes als der, der uns hilft, dass wir unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und das ist ja so eine gute Sache, meinen wir. Und ich bin, jetzt wird es persönlich, ich bin in die Gemeinde jetzt gekommen als Angestellter und bin das erste Mal auf die Nase gefallen, dass es eben nicht gut und dass es nicht schwarz und weiß gibt. Ich weiß nicht, die sind vielleicht nicht an dem Punkt oder kennen das vielleicht. Ich habe immer gemeint, es gibt doch richtig und falsch. Man kann alles richtig und falsch machen. Man kann richtig Gottesdienst machen und falsch Gottesdienst machen. Man kann richtig Lobpreis machen und man kann falsch Lobpreis machen. Man kann richtig predigen und man kann falsch predigen. Und man kann so viel richtig und falsch machen. Und eigentlich ist das nichts anderes wie der Baum von der Erkenntnis, der uns sagt, das, was du da am Suchen bist, nach richtig und falsch, ist gar nicht das, was ich, wo Jesus über unser Leben ausspricht. Weil Jesus kennt nicht richtig und falsch. Richtig und falsch gibt es nur bei dem Baum der Erkenntnis. Und der Baum vom Leben ist eben niemand anders als Jesus selber. Und er kann mit dem anderen Baum eben nichts anfangen. Ja, ist jetzt ganz schnell zusammengefasst. So ein bisschen, ich möchte euch wirklich sagen, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr als nächstes lest, besorgt euch das, mal das Buch. Das ist wirklich super. Und er hat mir gesagt, such ein Bild, das dein Leben beschreibt als Vision. Und wir sind in diesem Buch im Fall erst beim zweiten Kapitel, gell? Aber ich habe schon total begriffen für mein Leben, dass ich nichts mehr anders will in Zukunft, als mich so oft wie möglich beim Baum vom Leben befinden. Ich will so oft wie möglich bei dem Jesus sein. Und da meine ich nicht einfach, weißt du, so punktuell und jetzt ist es wieder mal Zeit und jetzt nehme ich wieder mal die Bibel führen. Nein. Und ich weiß ja, was er meint, wenn er sagt, ja, aber weißt du, dann bin ich am Arbeiten, dann denke ich nicht gerade an Jesus. Um das geht es ja gar nicht. Es geht doch um eine Grundhaltung. Und darum ist für mich das Bild, ich habe das Bild gesucht im Internet, ich habe lange gesucht, bis ich eine gute Qualität gefunden habe. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild, weil mein Wunsch für mein ganzes restliches Leben ist, dass ich bei dem Baum vom Leben mein Zelt aufschlage. In der Bibel heisst es nämlich, dass wir jetzt Hütten haben, aber Jesus macht für uns Häuser parat im Himmel. Wir haben nicht auf dieser Welt ein Haus. Auf dieser Welt können wir höchstens zelten. Und da brechen wir wieder ab. Das steht nicht ewig. So ein Zelt, ich weiss, ich gehe viel zelten. Ich bin da mit Männern unterwegs, einmal im Jahr gehen wir mindestens einmal gehen wir mit Bergen rauf und gehen wir richtig hardcore, weißt, so 20 Kilo im Rucksack, das Essen, alles dabei, dann sind wir 4 Tage, tauchen wir ab, ohne Telefon, das ist eine super Sache. Aber wenn es dann hudelt und fetzt, dann hebt dann so ein Zelt nicht. Oder wir sind mal als Familie, gell, eine blendende Erfahrung, ich weiss gar nicht, von was sie jetzt gerade reden, aber wir haben so ein grosses Familienzelt gehabt. Und dann sind wir am 1. August, sind wir im Abizell gsi und die von euch Wetterradar ein bisschen anschauen, es gibt ja so verschiedene Farbkategorien, oder? Von grau zu blau, dann regnet es, nachher zu hellgrün, zu gelb, zu orange, zu rot und dann kommt noch violett. Und über dem Campingplatz war es violett auf der Karte und so war es auch. Gewesen. Und wir haben nachher das Zelt vorgerührt. Wir sind zusammengerutscht in die Mitte, des 6. und haben irgendwie sind wir dann so, haben wir die Nacht verbracht, weil es voll reingeschiffen. Das war kaputt nachher. Und so ist unser Leben auf dieser Welt. So ist das Haus, das wir bauen sollen auf dieser Welt. Es ist nur ein Zelt. Und wir werden mal in das Haus einziehen können, das parat ist für uns. Schönes Bild, finde ich. Und wenn wir zurückkommen zu der Identität, eben, die Identität suchen wir ja oft bei unserem Gegenüber. Oftmals geht es doch darum, auf manchmal sehr offensichtliche Art und Weise, fragst du oder kommst ins Gespräch und dann spürst, was der andere von dir hält. Und wenn du immer noch nicht gemerkt hast, wie der andere zu dir steht, dann machst du es mit irgendwelchen umgehenden Fragen, dass du irgendwann auch ein bisschen rausspürst, ja, was hält jetzt der eigentlich von dir? Weil wir ja oftmals einfach auch die Identität bei unseren Nächsten suchen. Und ich möchte einfach euch sagen, das ist gut und recht. Aber das bringt uns nicht weiter. Wir müssen unsere Identität bei Jesus und wir müssen unser Leben bei Jesus spiegeln. Und bei ihm versuchen herauszufinden, wer wir sind. Und das heute war ein kleiner Anstoß in diese Richtung. Dass du merkst, wer du eigentlich bist in Jesus' Augen. Weil was andere über dich und dein Leben sagen, ist total subjektiv. Egal wie objektiv, dass er deine Leistung versucht zu beurteilen. Es ist immer so eine Funke subjektive Haltung von ihm dir gegenüber drinnen. Hingegen, wenn wir Jesus fragen, wer wir sind, dann kommen wir eine göttliche Antwort über. Und darum möchte ich dich einfach ermutigen, egal wer etwas über dein Leben ausspricht, heb dich fest an solchen Zusagen, die wir eben beispielsweise jetzt in diesem Epheser-Kapitel finden, wo nämlich Jesus über dir sagt, wer du bist. Und das wünsche ich uns allen, dass wir einfach immer ein bisschen wieder zurückgehen auf das und merken, hey, was ist eigentlich los? Such Antwort bei Jesus. Weil er sagt dir, wenn du dich anschaust, Vater gerade, wer du bist. Das, was wir jetzt nämlich miteinander gelesen haben. Gottes Segen in dem Innen und bin gespannt, was ihr erleben dürft auf dem Weg, um einfach immer wieder zu spüren, ja, wie Jesus dich sieht. Amen.